HR Info. Wissenswert.
Libellen und Käfer, Schmetterlinge und Flöhe, Ohrwürmer und Heuschrecken. Wer die Vielfalt der Insekten erforschen will, der muss immer wieder einmal auch die wissenschaftlichen Sammlungen zu Rate ziehen, sprich deren getrocknete Präparate. Eine besonders große Sammlung hat seit fast 200 Jahren ihren Sitz in Frankfurt, in den Räumen der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung. Und diese toten Insekten müssen mit großem Aufwand vor lebenden Insekten geschützt werden. HR Info Wissenswert blickt heute hinein in eine wissenschaftliche Welt, deren Türen sich aus gutem Grund für Nichtfachleute kaum je öffnen. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann. In den Sammlungsräumen der Frankfurter Senckenberg-Gesellschaft gibt es jede Menge Insekten. Die sind in der Regel tot und das ist durchaus gut so. Denn einige Insektenarten sind für Museen und Sammlungen wirklich gefährlich. Sie fressen nämlich genau das auf, was dort aufgehoben werden soll. Antje Sieb hat sich in der größten naturkundlichen Forschungssammlung Deutschlands erklären lassen, wie man es schafft, dass Millionen von getrockneten Insekten und von gepressten Pflanzen jahrhundertelang überdauern.
Im Frankfurter Senckenberg-Museum ist immer etwas los. Besonders unten, wo es direkt in den großen Saal mit den Dinosaurier-Skeletten geht. Hier drängeln sich die Besucher geradezu. Zwei Treppen weiter oben, in der Insektenabteilung, da wird es schon viel ruhiger. Dort summen allenfalls ein paar lebende Bienen, bunte Schmetterlinge und Käfer hängen aufgespießt in Käferkästen an der Wand. Was man im Museum an hübschen Raritäten zu sehen bekommt, ist aber nur ein ganz kleiner Teil dessen, was die Senckenberg-Gesellschaft für Naturkunde im Laufe von fast 200 Jahren zusammengetragen hat. Noch viel mehr befindet sich in den einzelnen Forschungssammlungen. Die aber bekommt der Museumsbesucher nicht zu sehen. Nur Wissenschaftler können dort hinein, zum Beispiel um einzelne Exemplare genau zu untersuchen. Damir Kovac ist Leiter der Abteilung Entomologie 1 und damit Herr über alle Käfer der Forschungssammlung. Die ruhen ordentlich aufgespießt und beschriftet in flachen, mit Glas abgedeckten hellen Holzkästen. Wie Schubladen kann man diese Holzkästen dicht übereinander aus den hohen Holzschränken des Sammlungsraumes ziehen.
So, das ist also die Hauptsammlung mit den hohen Schränken. Man braucht eine Leiter, um dann in die oberen Insektenkästen ranzukommen. So, also man muss dann die Leiter dahin rücken und dann...
Das ist ein großer Raum und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schränke auf jeder Seite, die riesig sind. Wie viele Insektenkästen haben Sie hier drin?
Also es sind ungefähr 7000 Insektenkästen. Die Anzahl der Tiere, also bei den Käfern, ist ungefähr 1,6 Millionen Exemplare. Insgesamt, Senckenberg ist ja auf verschiedene Standorte verteilt. Wenn man alles zusammennimmt, dann sind es wahrscheinlich über 5 Millionen Käferexemplare, die wir hier im Institut haben.
In dem hohen Raum der Käfersammlung ist es ziemlich warm und ein bisschen stickig. Über den festgeschlossenen großen Fensterflügeln kleben dicke Streifen Paketband.
Es ist deshalb warm, weil wir die Fenster nicht aufmachen dürfen in der Sammlung, um zu verhindern, dass sich Schadkäfer einschleichen, die dann die ganzen Sammlungen auffressen würden.
Damir Kovac freut sich deshalb schon auf den in den nächsten Jahren bevorstehenden Umzug. Der Baulärm ist zurzeit zwar lästig, aber wenn alles fertig ist, werden die meisten Sammlungen in neuen Räumen unterkommen. Schon bei der Planung waren die Schädlinge dabei ein wichtiges Thema. Deshalb gibt es künftig gar keine Fenster mehr. Und es wird zumindest kühler, verspricht Gerd Mangel, der als Projektleiter den Umzug der Sammlungen vorbereitet.
Räume, die klimatisiert sind, Räume, die die Temperatur niedrig halten, weil sich diese Insekten nur bei höheren Temperaturen wirklich gut entwickeln können. Und wenn die Temperaturen niedrig genug sind, entzieht man ihnen ihre Fortpflanzungsmöglichkeit. Also wir kühlen Räume runter auf 18 Grad, aber auch einige auf 12 Grad, da wo es besonders empfindlich ist. Bei den Fellen, bei den Vogelbälgen.
Denn die erklärten Feinde der Forscher sind mehrere Arten eines Käfers, der den sprechenden Namen Museumskäfer trägt.
Das sind kleine Käfer aus der Familie der Speckkäfer. Also man kann diese Tiere auch im Haushalt bei sich zu Hause finden. sie fressen zum Teil an Fellen oder Textilien oder Teppichen oder eben auch trockene Insekten.
Und alles, was jetzt organische Substanzen sind, die Horn oder Chitin oder Zellulose oder so etwas haben, sind anfällig für solche Museumskäfer. Das betrifft also die großen entomologischen Sammlungen, das betrifft aber auch ein Herbarium, das betrifft auch eine Fellsammlung oder Vogelbälge. Alle die sind gefährdet, weil sich dort solche Schadinsekten einnisten können.
Das heißt, die Fossilien oder in Alkohol eingelegten Schlangen geben wenig Anlass zur Sorge. Aber große Teile der naturkundlichen Sammlungen wären für den Museumskäfer und ähnlich gefräßige Kollegen ein gefundenes Fressen. Denn aus Chitin besteht beispielsweise die Haut der Insekten. Und reich an Zellulose sind viele Pflanzen, die im Senckenbergischen Herbarium, in der Pflanzensammlung, gelagert werden. In der Insektensammlung ist der gefürchtete Schädling allerdings auch selbst ein Teil der Sammlung. Damir Kovac hat einige Exemplare vorrätig, ordentlich aufgespießt und etikettiert. Der Kasten findet sich in der Abteilung für die heimischen Käfer.
So, und hier haben wir jetzt einen Kasten, da steht dann der Mestide drauf, also das sind Speckkäfer. Da gibt es verschiedenste Arten und die Gattung, die für uns interessant ist, das ist Antrenus.
Und zwar speziell die Art Antrenus museorum. So heißt eins der gefürchtetsten Tierchen mit vollem wissenschaftlichem Namen. Aber so aufgespießt im Kasten, da sehen sie eigentlich ganz harmlos aus. Kleine, kugelige, dunkle Käferchen. Nur etwa so groß wie ein Stecknadelkopf. Lebende Exemplare möchte Kovac aber nicht in seinen Sammlungsräumen sehen.
Die Weibchen, die fliegen los und wenn die Fenster offen sind, können sie also in den Raum eindringen, legen die Eier an die Insektenkästen. Und die winzigen Larven, die können durch kleinste Schlitze sich da durchzwängen in den Insektenkasten. Und wenn man nicht aufpasst, dann können sie also die ganze Sammlung praktisch pulverisieren, also auffressen und es ist nur noch Staub übrig.
Dabei machen die Larven nicht mal Halt vor den Leichen ihrer eigenen Artgenossen.
Nein, sie schrecken auch vor Kannibalismus nicht zurück. Sie fressen alle toten Insekten, also auch im Freien. Also wenn Insekten absterben, dann werden sie auch von diesen Tieren auch gefressen. Die sorgen halt dafür, dass eben wieder alles zersetzt wird und alles in den Naturkreislauf zurückgeht.
Dass auch nur ein Teil der insgesamt 38 Millionen Sammlungsstücke in den Naturkreislauf zurückwandert, möchte die Senckenberg-Gesellschaft aber so lange wie irgend möglich verhindern. Auch in der Pflanzensammlung, dem Herbarium. Mehr als 1 Million Pappseiten mit gepressten Pflanzen, sorgfältig in eine Art Aktendeckel gepackt, ruhen dort in nicht enden wollenden Reihen von Schränken.
Das sind getrocknete, gepresste Pflanzen. Kennt der eine oder andere vielleicht auch von der Schule, manchmal wird das gemacht. Ist aber die aktuelle Methode auch in der Wissenschaft, um Pflanzen über Jahrhunderte haltbar zu machen und für wissenschaftliche Untersuchungen zu konservieren.
Plattgedrückt, getrocknet und ordentlich beschriftet und zwischen Blättern eingeordnet. So trotzen die Pflanzen dem Zahn der Zeit. Vorausgesetzt, die Luftfeuchtigkeit ist nicht zu hoch und vorausgesetzt, sie werden nicht von ungebetenen Besuchern aufgefressen. Der zuständige Botanikprofessor Georg Zitzka kennt einige Insekten, denen sein Herbarium gut schmecken würde.
Das sind im Prinzip vor allem Käfer, es gibt aber auch ein paar Schmetterlinge, Silberfischchen, also so eine Gruppe von Organismen, die verschiedenste Dinge fressen und auch ganz gut mit eben zum Beispiel getrockneten Pflanzen oder getrockneten Tieren in den Sammlungen zurechtkommen. Und die sind natürlich eine ganz große Gefahr. Wenn die unabsichtlich eingeschleppt werden, dann können die sehr große Schäden an den Objekten anrichten, die Objekte auch zerstören.
In manche Aktendeckel des riesigen Herbariums guckt jahrzehntelang kaum jemand rein. Schädlinge könnten so lange Zeit unentdeckt bleiben. Mit speziellen Fallen wird deshalb kontrolliert, ob Schädlinge in den Räumen auftauchen.
Es ist im Prinzip eine spezielle Lampe mit einer Klebefläche darunter. Also das sind speziell für wissenschaftliche Sammlungen konstruierte Monitoringfallen, die wir in den Sammlungsräumen installiert haben.
Insekten, die vom Licht angezogen werden, bleiben dort dann kleben. Aber auch simplere Maßnahmen sind durchaus üblich. Jeder, der in den Sammlungsräumen zu tun hat, guckt regelmäßig auf die Fensterbänke. Denn auch dort finden sich eventuell eingeschleppte Insekten. Der letzte Großalarm ist allerdings schon 15 Jahre her. Damals waren vermutlich Brotkäfer über das Herbarium hergefallen, erinnert sich Georg Zitzka.
Da haben wir das gemacht, was man zu der Zeit noch gemacht hat. Wir haben das begasen lassen. Mit einem ziemlich giftigen Gas zur Schädlingsbekämpfung. Das ganze Haus musste abgesperrt werden. Diese Dinge werden heute nicht mehr angewendet, sondern es wird eben darauf geachtet, baulich entsprechend vorzusorgen und über die Tiefkühlung zu agieren. Das ist mit Abstand das Gesündeste.
Je empfindlicher die Sammlungsstücke sind und je älter, desto häufiger kamen sie in Kontakt mit unterschiedlichen Giften. In manchen Sammlungen sind diese Altlasten für Forscher deshalb auch heute geradezu gefährlich. Bei den Säugetieren zum Beispiel. Ohne spezielle Ausrüstung darf ein Wissenschaftler manche Sammlungsräume gar nicht mehr betreten, erklärt Gerd Mangel.
Nur er muss dann, weiß ich was, Schutzkleidung tragen, Atemmaske tragen, weil eben dann die Grenzwerte plötzlich aufgrund dieser Schädlingsbekämpfung über irgendwelchen Normen liegen.
In der Käfersammlung braucht man keine Schutzausrüstung. Aber die alten Holzschränke verströmen trotzdem noch das Aroma der Mottenkugeln vergangener Jahrzehnte. Damir Kovac nimmt das aber gelassen.
Ich fühle mich noch ganz gut, trotz der vielen Jahre hier. Aber es ist schon so, dass es früher, das ist schon sehr gesundheitsschädlich gewesen.
Und auch das Herbarium hat einiges an Chemie abbekommen. Denn beim Schutz der Sammlungen waren die Zuständigen früher wenig zimperlich in der Wahl der Mittel, erzählt Zitzka.
Also wenn man in die Geschichte der Sammlung schaut, dann ist es ganz interessant, dass also vor Jahrzehnten und Jahrhunderten also dann auch Substanzen auftauchen, wo es einem vielleicht heute etwas graust, die aber durchaus vor 100 Jahren oder Jahrzehnten standardmäßig überall in den Sammlungen eingesetzt worden. Das fängt bei Mottenkugeln an, ja. Also Naphthalin, Paraglichlorpenzol, geht über Quecksilbersublimat, alles Dinge, die heute überhaupt nicht mehr in der Diskussion sind, aber die zum Sammlungsalltag vor einigen Jahrzehnten auch noch dazugehört haben.
Heute heißt die Methode der Wahl oft ab in die Tiefkühltruhe. Das ist gesünder für Sammlungsbetreuer und Forscher. Und es gilt für die Pflanzensammlung genauso wie für Damir Kovacs Insektenkästen.
Ich nehme dann zwei Kästen raus, dann noch einen dritten. Man sollte nicht so viele nehmen.
Alle Käferkästen werden nämlich ein- bis zweimal im Jahr akribisch auf Schädlingsbefall durchgesehen.
Also wenn Schädlingsbefall da ist, dann merkt man das schon mal daran, dass sowas wie feiner Staub unter den Tieren zu sehen ist. Das heißt, die Larve, die bohrt sich also in diese Käfer rein und sie ist nicht zu sehen erstmal. Sie frisst also innen drin und das Einzige, was man sieht, ist eben dieser feine Staub, der nach unten rieselt.
Finden sich beim Kontrollblick solche verdächtigen Spuren im Käferkasten, dann wandert das entsprechende Stück sofort in die Tiefkühltruhe.
So, man kann die Insektenkästen nicht direkt in die Kühltruhe reintun, sondern man muss sie erstmal in eine Plastiktüte einpacken. Ja.
Gut eingepackt bleibt der Kasten ein bis zwei Wochen in der Truhe bei minus 30 bis minus 40 Grad. Das bringt die ungebetenen Gäste um. Die getrockneten Sammlungsstücke lässt die Behandlung aber im wahrsten Sinne des Wortes völlig kalt. Im Keller unter den Sammlungsräumen gibt es Tiefkühlkammern, falls mehr als ein paar Insektenkästen gleichzeitig behandelt werden müssen. Problematischer ist der Schädlingsschutz momentan noch in anderen Abteilungen. Bei den Vögeln und Säugetieren etwa ist die Tiefkühltruhe nicht immer der ideale Schädlingsvernichter. Denn Felle oder Vogelbälge sind nicht ganz so trocken wie Insekten oder Herbariumspflanzen. Reste von Feuchtigkeit sind beim Tiefgefrieren aber riskant, weil sie Frostschäden verursachen können. Deshalb wurde beim Umbau des Senckenberg-Instituts für die schwierigen Sammlungen eine große Stickstoffbegasungsanlage eingeplant. Darin kann man die Luft so lange mit Stickstoff anreichern, bis den Insekten zu wenig Sauerstoff zum Überleben bleibt. Das funktioniert auch bei Stücken, für die ein Aufenthalt im Tiefkühlraum riskant sein könnte.
Weil sie auch, sagen wir mal, Museumsstücke besser in eine Stickstoffbegasungsanlage schieben können, als jetzt tief zu gefrieren. Weil dort doch beim Gefrieren eben, wenn irgendwo Feuchtigkeit ist, immer Probleme auftauchen. Deshalb Felle, Vogelbälge, Museumsobjekte. Dafür gibt es eine große Stickstoffbegasungsanlage, während die Schmetterlinge, Käfer und die Pflanzen tiefgefroren werden.
Mit größeren Tiefkühlzellen und der neuen Begasungsanlage sind die Sammlungen dann hoffentlich für den modernen Schädlingsschutz gerüstet. Denn da heißt die Devise: Vorbeugen statt Gift. Deshalb werden auch die künftigen Räume so gestaltet sein, dass man sich über die Bekämpfung von hungrigen Insekten möglichst keine Gedanken mehr machen muss, weil sie gar nicht erst reinkommen, erklärt Amir Kovac.
Dann wird wirklich alles abgeschlossen sein, auch sehr dicht schließende Türen mit Überdruck in den Räumen, sodass, wenn man die Tür aufmacht, die Luft nach außen geht. Das verhindert dann auch, dass eben Schädlinge sich einschleichen können.
Denn das hält erwachsene Insekten draußen. Wenn in einem Insektenkasten oder einem ausgestopften Tier allerdings schon Eier oder Larven stecken, die noch unsichtbar sind, nützt der Druckunterschied wenig. Deshalb muss vorsichtshalber alles, was neu in die Sammlung kommt, erstmal in Quarantäne. Und Neuzugänge gibt es genug, meint Gerd Mangel. Denn in einer großen Sammlung bewegt sich auch viel.
Da werden Teile ausgeliehen an Forscher weltweit. Die werden wieder zurückgeschickt. Es kommen neue Dinge von außen rein in eine Sammlung, weil irgendwo man auf einer Expedition war. Ja, da kommen von den großen Forschungsschiffen in Tonnen gesammeltes Material und das muss dann hier erst sortiert werden. Also es kommt immer was rein.
In den Räumen der Insektensammlung zum Beispiel stapeln sich in einem Zimmer fremde Käferkästen. Sie stehen auf und neben den Schränken. Denn sie haben ein anderes Format und würden gar nicht hineinpassen.
Wir befinden uns gerade in einem Raum, in dem sich Sammlungen befinden, die wir von verstorbenen Entomologen bekommen haben, die noch nicht bearbeitet wurden.
Diese Hinterlassenschaften privater Käferkundler müssen auch erstmal in Tiefkühlquarantäne. Danach werden sie einsortiert. Aber das kann bei großen Sammlungen Jahre dauern. Denn die Mitarbeiter müssen erstmal überprüfen, ob alle Tiere wirklich richtig bestimmt wurden oder ob sie vielleicht unter falschem Namen im Kasten liegen. Erst wenn ganz sicher ist, dass ein Käfer schädlingsfrei ist und das richtige Etikett trägt, darf er in die Hauptsammlung. Dort steht er dann allen Wissenschaftlern zur Verfügung, die sich für seine Art interessieren und nochmal ein Exemplar genau unter die Lupe nehmen wollen. Und wenn er nicht von Larven gefressen wird, kann er lange Dienst tun. Denn im getrockneten Zustand sind Insekten oder auch Pflanzen enorm dauerhaft. Manche Stücke im Herbarium halten jedenfalls schon ganz schön lange, sagt Georg Zitzka.
Es gibt welche, die 500-600 Jahre alt sind. Und wenn die eben entsprechend gut gelagert sind und vor Schädlingen geschützt, vor zu großer Feuchtigkeit, dann bleibt die Pflanze praktisch wunderbar erhalten und man kann sie eben auch noch nach Jahrhunderten gut untersuchen. Die Sammlungen reichen zurück bis ins 17. Jahrhundert. Wir haben zwei sehr alte Herbarien, eins von 1680, eins vom Anfang des 18. Jahrhunderts. Das sind die ältesten Stücke. Das Herbar selbst ist gegründet worden 1817 mit der Gründung der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, jetzt Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung. Aber in den Sammlungen sind Belege, die auch älter sind. So zum Beispiel noch zwei Belege, die von Johann Christian Senckenberg selbst gesammelt wurden. Und auch verschiedene andere alte Belege, zum Beispiel auch von Georg Forster von der zweiten Weltumsegelung mit Captain Cook.
Professor Georg Zitzka, unter anderem leitet er das Senckenbergische Herbar in Frankfurt. Der Schutz vor Schädlingen gehört zum Alltag der Museen und Sammlungen. Alles andere als alltäglich ist es aber, wenn eine Sammlung, zumal eine sehr umfangreiche, komplett umziehen soll. Das aber steht den Sammlungen der Senckenberg-Gesellschaft in Frankfurt bald bevor. Senckenberg hat nämlich das benachbarte ehemalige Universitätshauptgebäude zugesprochen bekommen und dort werden zurzeit moderne Sammlungsräume eingebaut. Stück für Stück müssen die getrockneten Tiere und Pflanzen demnächst in die neuen Räume gebracht werden. Das ohne Schädlinge in die neuen Sammlungsräume einzuschleppen. Trotz aller Umsicht, der Museumskäfer höchstpersönlich hat sich bereits in die Umzugspläne eingemischt. Hören Sie noch einmal Antisieb.
Der Umzug in die neuen Räumlichkeiten wird für die Senckenberg-Gesellschaft eine logistische Meisterleistung. Denn neben den Museumsstücken, die man besichtigen kann, gibt es im Hintergrund die viel größeren wissenschaftlichen Sammlungen. 22 Millionen naturkundliche Sammlungsstücke lagern in Frankfurt. 90% davon müssen demnächst bewegt werden. Dabei sind Gesteinssammlungen oder in Alkohol eingelegte Würmer vor allem extrem schwer. Gefräßige Insekten können ihnen aber wenig anhaben. Bei getrockneten Pflanzen, Käfern oder Schmetterlingen dagegen will man auch beim Umzug sicher sein, dass in die neuen Räume kein ungebetener Gast mit eingeschleppt werden kann, erklärt Projektleiter Gerd Mangel.
Wir wollen eben in diesen gefährdeten Bereichen auch nicht einfach umziehen, die Sammlung, sondern immer eine solche Quarantänestation dazwischen schalten. Das ist ziemlich aufwendig, denn wir müssen beispielsweise 34.000 Insektenkästen tiefgefrieren.
2 Wochen bei minus 40 Grad in den Tiefkühlkammern der Senckenberg-Gesellschaft sollten auch der letzten bisher unentdeckten Käferlarve den Garaus machen. Aber in die für den Alltagsbetrieb geplanten Kühlräume passen nur etwa 3.000 Insektenkästen auf einmal. Das heißt, es wird etwa ein halbes Jahr vergehen, bis sämtliche Kästen nacheinander durch die Tiefkühlquarantäne hindurch sind und in ihre neuen Räume einziehen können. Und wenn alle Insekten durchgeschleust sind, kommen die getrockneten Pflanzen des Herbariums an die Reihe.
Und die spannende Frage war jetzt, wann kann man damit anfangen? Unser Fertigstellungstermin ist September, Oktober im ersten Bauabschnitt. Da können wir aber nicht mit dem Tiefgefrieren anfangen, weil sich da die Viecher schon darauf eingestellt haben, dass Winter wird.
Mit ein bisschen Verzögerung rechnet man am Bau ja immer. Die neuen Räume werden deshalb wohl erst im Dezember fertig werden. Trotzdem werden sie eine Weile leer stehen müssen, bis die Sammlung einziehen kann. Denn im Herbst und Winter ist einer der Hauptschädlinge, der Museumskäfer, kälteresistenter als im Frühjahr oder Sommer. Am Ende könnten so ein paar Exemplare die Tiefkühlquarantäne irgendwie überleben. Also rutschte die gesamte Terminplanung sicherheitshalber ein paar Monate nach hinten. Wenn alles nach Plan läuft, beginnt das große Einfrieren im kommenden März und dauert bis zum Herbst 2017.
Und schon, da ja das Freiräumen durch Umzüge eine Rolle spielt für anschließende Umbaumaßnahmen in dem Hauptgebäude hier, plötzlich ist ein solcher Effekt ausschlaggebend für die Terminplanung im Bau.
Nach dem Umzug sollten sich Museumskäfer und Co. aber möglichst nirgendwo mehr einmischen können. Klimatisierte, dicht abgeschlossene Räume machen hungrigen Insekten dann den Zutritt und das Überleben schwer. Sogar die Fenster der umgebauten alten Universitätsgebäude werden zugemauert, damit die Sammlungsräume möglichst dicht sind. Von außen darf man das wegen des Denkmalschutzes allerdings nicht erkennen. In der Fassade bleiben die Fenster deshalb erhalten. Ein Restrisiko bleibt dennoch. Denn nach wie vor betreten Menschen die Sammlungsräume und könnten dabei etwas einschleppen, meint der Leiter des Herbariums Georg Zitzka.
In der Kleidung, an den Schuhsohlen, das kann man nicht verhindern und die Besucher können wir auch nicht tagelang tieffrieren. Also hat man damit immer ein Potenzial und wenn man das von Anfang an mit dem Fokus plant, mit dem Fokus Sammlungshygiene, dann kann man das Potenzial verringern, das Gefahrenpotenzial, das ist sehr wichtig.
Das Senckenberg-Museum selbst wird allerdings nicht so abgeriegelt wie die Sammlungsräume. Die meisten Stücke sind in der Ausstellung gut sichtbar in abgedichteten Vitrinen untergebracht und sie werden häufig kontrolliert. Schafft es ein Schädling dort hinein, dann fällt das also deutlich schneller auf als in der hintersten Ecke eines vollgepackten Archivschranks. Und einige Stars des Museums, die Dinosaurier zum Beispiel, sind für hungrige Insekten schlicht uninteressant. An versteinerten Fossilien findet auch eine Museumskäferlarve beim besten Willen nichts mehr zu fressen.
Zutritt nur für tote Käfer. In HR Info Wissenswert hörten Sie Antje Sieb auf den Spuren der Schädlingsbekämpfung im Forschungsinstitut Senckenberg. Wenn wir Sie neugierig gemacht haben auf weitere Beiträge der Reihe Wissenswert, dann schauen Sie einfach mal in unser Podcast-Angebot auf hrinforadio.de unter der Rubrik Wissenswert. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann.